Deutschlandfunk. Streitkultur.
Im Studio ist Carsten Schröder. Überall auf den Straßen, in den Fußgängerzonen, im Nachbarauto, an der Ampel, auf der Bank, im Park oder auch vor der Kneipentür, da sieht man Menschen, die statt an einer Zigarette an einem kleinen metallenen Stab ziehen und dabei manchmal unglaublich viel Dampf produzieren. Es sind Raucher von E-Zigaretten. Die meisten haben früher normale Zigaretten und normalen Tabak geraucht und aus verschiedenen Gründen, über die heute zu sprechen sein wird, wollten sie damit aufhören und sind auf E-Zigaretten umgestiegen. Sei es, weil sie glauben, dass es weniger schädlich ist, oder sei es, weil sie sich auf diese Weise das Rauchen abgewöhnen wollen. Aber sind E-Zigaretten tatsächlich eine gesundheitlich unschädliche Alternative? Kann man sich mit ihnen tatsächlich das Rauchen abgewöhnen? Es gibt Zweifel. Dampfen statt Rauchen. Helfen E-Zigaretten bei der Tabakentwöhnung? Um diese Frage geht es heute. Hier ein paar Stimmen dazu.
In England rauchen nur noch 15% der erwachsenen Bevölkerung Verbrennungszigaretten. In Deutschland sind es fast doppelt so viele, 28%. Das zeigt schon mal so ein bisschen eine Schieflage. England hat sehr früh begonnen, die E-Zigarette zu fördern und nicht zu verdammen, so wie es in Deutschland ist.
Wir sehen jetzt zum Beispiel, dass aus der E-Zigarette sehr viele Nanopartikel kommen, die direkt im Gehirn lagern. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass später die E-Zigarette ein Hauptrisikofaktor auch werden wird für Demenzerkrankungen.
Das Schädliche beim Rauchen ist die Inhalation der Verbrennungsprodukte des Tabaks. Das ist international anerkannt. Hierin findet dann keine Verbrennung mehr statt, sondern das Herauslösen in einen Tabakdampf von Aromastoffen und Nikotin.
Die große Frage, die sich eben für uns jetzt daraus stellt, geht eben diese reduzierte Schadstoffbelastung eben auch tatsächlich mit einem reduzierten Gesundheitsrisiko einher. Da muss man eben aufpassen. Also 90% reduzierte Schadstoffbelastung heißt nicht unbedingt, dass auch das Risiko um 90% reduziert ist.
Der morgendliche Raucherhusten war weg. Ich hatte zuvor mindestens die Hälfte des Jahres an Atemwegsinfektionen gelitten. Die waren weggeblasen.
Dampfen statt Rauchen helfen E-Zigaretten bei der Tabakentwöhnung? Das ist die Frage unserer heutigen Debatte in der Sendung Streitkultur. Ich darf Ihnen unsere beiden Diskutanten vorstellen. Daniel Kotz ist Professor für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Suchtforschung und klinische Epidemiologie am Uniklinikum Düsseldorf. Und er meint, ja, die E-Zigarette kann den Rauchstopp wirksam unterstützen. Die Gesundheitsgefahr, die von E-Zigaretten ausgehe, werde völlig unterschätzt, meint dagegen Rainer Hanewinkel. Er ist Professor für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie an der Universität Kiel. Jetzt zum Auftakt unserer Diskussion möchte ich jeden von Ihnen bitten, seine Position knapp in einer Minute zu skizzieren. Herr Kotz, welche Chancen sehen Sie in den E-Zigaretten?
Also ich denke, wichtig ist erstmal als Ausgangspunkt zu nehmen, wie schädlich das Tabakrauchen ist, was nahezu jedes Organ im menschlichen Körper schädigt. Und das führt dazu, dass in Deutschland zum Beispiel jedes Jahr mehr als 120.000 Menschen vorzeitig versterben. Raucherinnen und Raucher haben öfters Krankheiten und haben eine niedrigere Lebensqualität. Deshalb ist es für Raucher einfach wichtig, so schnell wie möglich vollständig und dauerhaft mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist aber extremst schwierig. Mal als Beispiel 100 Raucherinnen und Raucher, die sagen, ich höre jetzt definitiv für immer auf mit dem Rauchen, die das aus eigener Kraft versuchen. Von diesen 100 rauchen nach einem Jahr 95 wieder. Jetzt gibt es psychologische und medizinische Therapien, die den Rauchstopp unterstützen können und diese Erfolgsraten deutlich steigern können. Das Problem ist, dass diese nur sehr, sehr selten von Raucherinnen und Rauchern in Deutschland genutzt werden, aus verschiedenen Gründen, die wir vielleicht auch nochmal besprechen können. Und da, denke ich, ist die E-Zigarette eine Alternative für diese Raucherinnen und Raucher. Sie ist zwar nicht vollkommen risikofrei, das haben wir vorhin auch schon mal gehört bei einem der Kommentare, aber wohl deutlich weniger gesundheitsschädlich als Tabak. Und unter gewissen Voraussetzungen, denke ich, kann man durchaus bestimmten Rauchern empfehlen, mit einer E-Zigarette den Rauchstoppversuch zu unterstützen. Und erste wissenschaftliche Studien zeigen in der Tat auch, dass diese Geräte wirksam sein können. Und sie werden in Deutschland übrigens auch schon am häufigsten genutzt von Raucherinnen und Rauchern, um den Rauchstopp zu unterstützen.
Ja, danke schön. Herr Hanewinkel, welche Gefahren lauern in den E-Zigaretten?
Ja, die gesundheitlichen Auswirkungen der E-Zigarette sind ja nicht bekannt. Also zumindest mittel- und langfristig wissen wir das einfach nicht, weil die Produkte ja noch nicht lange genug auf dem Markt sind. Aber wenn wir in die Geschichte zurückgehen und an die Tabakzigarette erinnern, den Lungenkrebs, den gab es ja vor der fabrikfertigen Zigarette überhaupt nicht. Also die Zigarette hat den Lungenkrebs erst verursacht. Es dauerte aber 30 bis 40 Jahre, bis es nennenswert Fälle von Lungenkrebserkrankten gab. Und dies können wir auch befürchten für die E-Zigarette. Ein Punkt, der für mich wichtig ist, was die Gesundheitsgefahren anbelangt, sind neuere Untersuchungen aus den USA, aber auch zur Nutzung der E-Zigarette hier in Deutschland. Es wird immer so getan, als wenn die E-Zigarettennutzer tatsächlich umsteigen würden. Das ist aber nur in einem geringen Teil der Fall. 75%, 3/4 aller E-Zigarettennutzer rauchen weiterhin Zigaretten. Sie kombinieren die Gesundheitsrisiken, die in der E-Zigarette liegen, mit den bekannten Gesundheitsrisiken, die in der Tabakzigarette liegen. Also sie haben ein höheres Risiko als reine Zigarettenraucher oder reine E-Zigarettenraucher. Und das ist ein besonders wichtiger Punkt, weil wir hier Hoffnungen, glaube ich, setzen, die sich so dann nicht erfüllen.
Wir sind also schon bei der Kombination von beidem. Lassen Sie uns einsteigen und uns genauer angucken, wie das denn eigentlich mit der Gesundheitsschädlichkeit der E-Zigaretten aussieht. Sie haben jetzt die Raucher genommen, die beides gleichzeitig rauchen. Aber wie ist es bei, ich sag mal, einem Raucher, der nur E-Zigaretten raucht? Inwiefern ist das gesundheitsschädlich?
Ja, das sind ja kleine Nanopartikel, die also Lungen- und auch gehirnfähig sind, die also aufgenommen werden vom Raucher. In den Eingangsstatement ist ja geschildert worden, das sind ja Dampfwolken, die diese Raucher produzieren. Und da müssen wir nur den gesunden Menschenverstand einschalten. Das ist ja kein Wasserdampf, der inhaliert wird, sondern das sind zum Teil Metalle, das sind Abbauprodukte von den Plastiken, die in diesen Kartuschen und andere Dinge mehr. Jetzt kürzlich hat das Bundesinstitut für Risikobewertung festgestellt, dass auch krebserregende Stoffe in den E-Zigaretten drin sind. Das ist etwas, was man bis vor kurzem noch gar nicht vermutet hatte. Also das ist ein Chemie-Cocktail aus meiner Sicht, der nicht gesundheitsungefährlich ist, sondern gesundheitsschädigend sein kann.
Herr Kotz, wie bewerten Sie die Schädlichkeit von E-Zigaretten?
Also wichtig ist nochmal klarzustellen, dass E-Zigaretten keinen Tabak enthalten. Das ist nochmal für die Hörerinnen und Hörer, denke ich, ganz wichtig zu verstehen. Es gibt auch Geräte, die elektronisch funktionieren, wo Tabak drin ist. Aber in E-Zigaretten ist im Grunde genommen ein sogenanntes Liquid drin, bestehend aus Propylen, Glykol und Glycerin. Und das sind Stoffe, die in allen möglichen Lebensmitteln und auch in Kosmetikprodukten drin sind, die erstmal relativ ungefährlich sind. Hinzu kommen Aromen meistens und man kann auch Nikotin in diesen Liquids finden, in den meisten Fällen auch. Also insgesamt ist diese Mischung in diesen Liquids von der Voraussetzung her überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Tabak. Also wenn Tabak verbrannt wird, entstehen bis zu 5000 chemische Substanzen im Tabakrauch, von denen auch 98 krebserregend sind. Und es gibt Analysen, Schätzungen, wonach das Aerosol von der E-Zigarette nur ungefähr 5% von diesen Schadstoffen enthält. Das heißt, sie sind nicht risikofrei. Also es ist auch nicht empfehlenswert, dass Nichtraucher diese E-Zigaretten nutzen zum Beispiel. Aber sie sind, und da ist man sich relativ einig, doch deutlich weniger risikobehaftet als Tabakzigaretten.
Herr Hahnwinkel, sind E-Zigaretten die etwas weniger schädliche Variante des Rauchens?
Ja, das wissen wir eben halt nicht, weil also die entscheidende Größe, die Gesundheit, dazu gibt es ja keine Daten, die können nicht vorliegen, weil wir hier mit Langzeitschäden rechnen müssen. In einem Punkt möchte ich den geschätzten Kollegen Kotz doch ergänzen. Es ist sicher so, dass in den E-Zigaretten zugelassene Stoffe drin sind, aber für den Verzehr, also für den oralen Gebrauch, aber nicht für die Inhalation. Und das macht es eben hier auch kompliziert und schwierig, die einzelnen Stoffe zu beurteilen. Und da bin ich eigentlich eher auf der gesundheitspräventiven Seite und sage, bevor wir nicht definitiv wissen, welche Gesundheitsschäden einhergehen mit der E-Zigarette, muss ich hier vorsichtig sein.
Aber habe ich Sie richtig verstanden, dass, Herr Hahnwinkel, dass man direkt Krankheiten oder Schädigungen nicht eindeutig auf die E-Zigarette zurückführen kann?
Ja, kurzfristige Auswirkungen eben auf das Lungengewebe beispielsweise, die sind gut belegt, also die sind schon da, aber die tatsächlich langfristigen Folgen, die wissen wir nicht. Es gibt einige Studien, es gibt jetzt eine erste Studie aus den USA mit 26.000 Personen, die in dieser Kohorte über die Zeit verfolgt sind. Und da hat man geguckt, wer entwickelt Lungenerkrankungen. Und da ist es tatsächlich so, die Lungenerkrankungen, also schwere Lungenerkrankungen, die gar nicht rauchen, haben das geringste Risiko. Danach kommen die Personen, die rein E-Zigaretten nutzen. Dann mit deutlichem Abstand kommen die Personen, die Tabakzigaretten nutzen. Und nochmal ein höheres Risiko und das höchste Risiko haben die sogenannten Dual-User, die also E-Zigaretten und Tabakzigaretten gleichzeitig konsumieren. Und das ist das, was ich meinte. Hier werden die Risiken aus zwei Welten kombiniert.
Das ist der Punkt, den Sie vorhin schon angesprochen haben und der sicherlich sehr, sehr wichtig ist. Es gibt sicherlich eine Menge Raucher, die beides konsumieren, die normale Nikotinzigaretten rauchen und eben E-Zigaretten. Was macht diese Kombination so gefährlich?
Ja, also für die Tabakzigarette wissen wir das ja. Da haben wir ja 50 Jahre Forschung jetzt ganz intensiv eben dazu. Diese vielen Verbrennungsprodukte, 5000 Produkte, die im Tabakrauch stecken, die machen es halt so gefährlich. Und hinzu kommen eben diese Metalle, die kleinsten, ich will mal sagen, etwas salopp Feinstaub, der eben durch die E-Zigaretten produziert. Das ist nochmal eine andere Qualität. Aber es sind hier zwei Gefahrenquellen, die kombiniert werden.
Herr Kurz, wir wollen aber auch, wir diskutieren das ja, weil die E-Zigarette möglicherweise ein Weg ist, um aus der Nikotinabhängigkeit rauszukommen. Wieso ist das ein für Sie vertretbarer Weg?
Also eine der etabliertesten medizinischen Methoden, den Rauchstopp zu unterstützen, ist die Nikotinersatztherapie. Und die ist schon lange auf dem Markt und auch per Rezept oder in der Apotheke erhältlich, ein Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi. Und das Prinzip dahinter ist, dass das Nikotin aus dem Pflaster oder dem Kaugummi im Grunde genommen das Nikotin aus der Tabakzigarette ersetzt und dass der Raucher halt seinen Suchtdruck lindern kann, ohne die Schadstoffe der Tabakzigarette zu sich zu nehmen. Und vom Wirkprinzip ist die E-Zigarette, funktioniert die eigentlich sehr ähnlich wie so eine Nikotinersatztherapie. Und der Raucher, die Raucherin kann mit der E-Zigarette, wenn sie Nikotin enthält, sehr punktgenau und bedarfsgerecht im Grunde genommen diesen Suchtdruck, der da ist, mildern. Also wenn es eine Situation gibt, es wird einem Kaffee angeboten und man hat die Erfahrung beim Kaffeetrinken, habe ich Lust auf eine Zigarette, kann dann an der E-Zigarette ziehen und diesen Druck, den man hat, um wieder zur Zigarette zu greifen, zu lindern. Und dieses Prinzip wurde auch in klinischen Studien getestet. Und dort hat sich gezeigt, auch in einer neuesten Studie, die in einem renommierten medizinischen Fachjournal publiziert wurde, dass die E-Zigarette sogar dieser Nikotinersatztherapie überlegen ist. Dass sie sogar noch wirksamer ist, noch mehr Rauchern tatsächlich hilft, von der Tabakzigarette loszukommen.
Wie, ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen da im Kopf haben, die sind aber sicherlich interessant. Wie gut helfen die denn? Wie wirksam ist denn diese Methode?
Also man kann ungefähr davon sprechen, dass gegenüber einer Nikotinersatztherapie, Nikotinpflaster, Kaugummi, was ja schon etablierte Methoden sind, sehen wir in den Studien, dass die Erfolgsrate ungefähr verdoppelt werden kann mit einer E-Zigarette.
Herr Hanewinkel, können E-Zigaretten beim Ausstieg aus der Nikotinsucht bzw. der Tabaksucht, können die helfen?
Ja, Sie bringen da schon mal eine wichtige Unterscheidung. Nikotin und Tabaksucht bzw. Nikotin und Tabakfrei, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich will gerne die Untersuchung aufgreifen, die der Kollege Kotz gerade zitiert hat. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Untersuchung, ein Meilenstein in der Tabakentwöhnung. Wirklich, da wurde alles perfekt gemacht. Ich will sie kurz darstellen. Da sind knapp 900 Raucher gewesen. Und die wurden zufällig zwei Gruppen zugeordnet. Einmal die eine Hälfte bekam E-Zigaretten, die andere Hälfte bekam diese Nikotinersatzprodukte, also Pflaster, Kaugummi beispielsweise. Die wurden psychologisch beraten. Und ein Jahr später hat man geguckt, was ist eigentlich jetzt mit denen? Sind die Nikotin, sind die tabakfrei? Und auf den ersten Blick sind die Ergebnisse wirklich überzeugend. 18% der E-Zigarettengruppe war tatsächlich dann tabakfrei im Vergleich zu lediglich 9,9% der Nikotinersatzprodukte. Schaut man aber auf die Nikotinfreiheit, also darauf, ob die weiterhin diese Produkte und auch die Zigaretten nicht nutzen, dreht sich das Ergebnis um. Nun ist es so, dass hier die Nikotinersatzproduktgruppe mit 9% die Nase vorhat vor der E-Zigarettengruppe. Hier sind es nur gut 3%, die das geschafft haben, tatsächlich dem Rauchen und der E-Zigarette und dem Nikotin zu entsagen. Und dann kommt noch etwas hinzu, was ich bezeichnen würde als unerwünschten Effekt, als sogenannten iatrogenen Effekt. Nämlich in der E-Zigarettengruppe waren es 25%, die Dual-Use initiiert haben, also die dann beides gemacht haben. Also hier ist der negative Effekt größer als der therapeutische Effekt. Das würde bei keinem Medikament der Welt zur Empfehlung reichen.
Herr Kotz, wollen Sie direkt dazu was sagen?
Ja, vielleicht noch kurz zu dem Punkt, der sicherlich sehr wichtig ist und der auch sehr stark diskutiert wurde, dass nach einem Jahr Nachbeobachtung in der E-Zigarettengruppe immer noch ein sehr großer Anteil, 80%, das Produkt nutzte. Dazu kann man ein paar Punkte sagen. Ich denke, ein Punkt ist, dass die reine Nutzung von Nikotin ist nicht das Problem, was wir haben mit Gesundheitsschäden. Also es gibt Studien auch an Herzpatienten, die über 5 Jahre lang Nikotinersatzprodukte genutzt haben und wo es kaum gesundheitliche Auswirkungen gibt. Also das Nikotin ist nicht das Problem. Deswegen ist das erstmal nicht das Hauptproblem hier. Wenn es allerdings dazu führt, diese längere Nutzung von E-Zigarette, dass Raucherinnen und Raucher bei der Entwöhnung nicht rückfällig werden, ich sagte ja eingangs, 95% werden ja rückfällig im Laufe eines Jahres, dann ist das erstmal kein schlechter Effekt. Man muss auch gucken, wie werden die E-Zigaretten denn noch nach einem Jahr genutzt. Ich glaube, es gibt viele Raucherinnen und Raucher, die, man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass sie jetzt dauerhaft an diesem Gerät saugen, sondern es kann auch sein, dass sie 1, 2, 3 Mal am Tag, wenn sie in eine Situation kommen, wo starker Suchtdruck herrscht, die E-Zigarette kurz benutzen. Also es ist nicht die dauerhafte Bedampfung der Lungen, die da unbedingt stattfinden. Nichtsdestotrotz denke ich, ist, wenn man das Produkt einsetzt, muss man Raucherinnen und Raucher vernünftig darüber aufklären, wie man sie richtig einsetzt. Und ich würde auch schon empfehlen, Raucherinnen und Rauchern zu erklären, dass es besser ist, die E-Zigarette auch irgendwann auszuschleichen. Denn das Beste ist natürlich langfristig auch ohne diese Produkte dann rauchfrei zu bleiben.
Na, Gesundheitspolitiker sollen und wollen da ja auch präventiv denken. Und eine ganz wichtige Gruppe sind die Jugendlichen, die man da möglichst vom Nikotin abhalten möchte. Welche Rolle spielen denn E-Zigaretten bei Jugendlichen? Sind sie also eher hip oder eher verpönt?
Ja, also im Jugendalter haben wir ja wirklich einen ganz, ganz tollen Präventionserfolg. Also die normale Tabakzigarette ist out, kann man sagen. Also wir haben in den letzten 20 Jahren viel richtig gemacht hier in Deutschland. Und das hat auch zu wirklich sinkenden Zahlen geführt. Wenn man jetzt das Probierverhalten anschaut, dann ist es so, dass E-Zigaretten und auch die Shisha interessant sind. Und das, dazu gibt es auch Studien dazu, dass Jugendliche, die E-Zigaretten probiert haben, dann später ein höheres Risiko haben, auch auf die Tabakzigarette umzusteigen. Sie probieren vielleicht die E-Zigarette, weil die ja unter dem Ruf steht, und das wird ja auch so beworben, weniger gesundheitsgefährdend zu sein. Und das ist möglicherweise auch interessant für Jugendliche, die ansonsten ein niedriges Risikoprofil haben, mit dem Rauchen überhaupt zu beginnen. Und von daher sehe ich hier auch durchaus eine Gefahr, dass die niedrigen Zahlen des Rauchens im Jugendalter auch wieder hochgehen könnten.
Herr Kotz, Konsens bei Ihnen? Sehen Sie das auch so?
Also was wir absolut nicht wollen in Deutschland ist, denke ich, dass jetzt massenweise Jugendliche, junge Erwachsene mit E-Zigarette plötzlich anfangen und konsumieren. Das ist sicherlich ein gesundheitspolitischen Effekt, den wir auf keinen Fall sehen wollen. Ich sag mal, wenn ein Produkt auf dem Markt ist, legal zu erwerben ist, dann ist er auch zugänglich für Jugendliche und dann benutzen diese die auch. Bei den E-Zigaretten ist es so, dass wir Gott sei Dank in Deutschland eine sehr niedrige Konsumrate bei den Jugendlichen sehen. Und also wir haben eine fortlaufende Studie, die deutsche Befragung zum Rauchverhalten, die seit 2016 läuft, wo wir alle 2 Monate Daten zum Konsum von Tabak und E-Zigaretten in Deutschland sammeln. Wir können also sehr gut uns die Trends der letzten Jahre angucken. Und Gott sei Dank muss man sagen, dass die Nutzungsprävalenz bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen von E-Zigaretten sehr niedrig ist. Die ist so im 1-2% Bereich. Und die verändert sich auch nicht im Laufe der Zeit. Es ist auch nicht so, dass das stark angestiegen ist. Und auch der Zigarettenkonsum ist dadurch nicht gestiegen. Also wir sehen nicht jetzt einen massenweisen Übergang über die E-Zigarette zu Tabakprodukten. Die Rauchprävalenzen sinken weiter bei den Jugendlichen.
Eigentlich sind Sie beide sicher darin, dass man Rauchern helfen soll, von ihrer Nikotinsucht oder Tabaksucht loszukommen. Die Frage ist ja nun auch, wie man das gesundheitspolitisch begleitet, auch bei den Erwachsenen. Die Briten gehen dabei einen etwas ungewöhnlichen Weg. Das britische Gesundheitsministerium ist der Ansicht, dass E-Zigaretten 95% weniger schädlich seien und hat sie darum zum Bestandteil einer Gesundheitskampagne gemacht. Und sie unterstützen die E-Zigaretten als eine Entwöhnungsmethode. Herr Kurz, wäre das ein Vorbild für Deutschland?
Also die Briten gehen da sicherlich einen speziellen Weg in Europa, der relativ einmalig ist. Man muss dazu sagen, dass die Briten die absolut niedrigsten Rauchprävalenzen haben in Europa und auch weltweit. Also die, es wurde im Eingang schon erwähnt, nur 15% der Bevölkerung in den Vereinigten Königreich raucht Tabak aktuell, gegenüber 28-30% in Deutschland. Das sind Lichtjahre gesundheitspolitische Bemühungen, die dazwischen stehen. Und da spielt die E-Zigarette, denke ich, auch eine Rolle. Und was mir so ein bisschen fehlt in Deutschland, ist einen vernünftigen, wissenschaftsbasierten Diskurs über die E-Zigarette und wie man vernünftig darüber aufklären kann und Menschen, die über dieses Produkt mit dem Tabakrauchen aufhören will, wie man die vernünftig berät und auch begleitet.
Herr Hanewinkel, wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe schon die Zahl 95% weniger gesundheitsgefährdend als nicht belastbar an. Das ist an sich ein Wissenschaftskrimi. Da haben sich 2014 12 Personen zusammengesetzt, die zum Teil in ihrer Vita-Förderung durch die Tabakindustrie, aber auch durch die E-Zigarettenindustrie hatten. Und die haben das in eine Reihenfolge gebracht, verschiedene Produkte des Rauchens, unter anderem E-Zigaretten. Und dann ist daraus diese Zahl 95 entstanden. Und es gibt nachgewiesenermaßen weniger Gefahrstoffe in den E-Zigaretten. Aber Gesundheitsgefährdung, das ist ein Schluss, den wir nicht ziehen können. Die Strategie jetzt in England, klar, England hat die sehr niedrige Rauchprävalenzen. Andere Länder wie beispielsweise Australien hat auch sehr niedrige Prävalenzen ohne die E-Zigarette. Und in England sind die Preise für Tabakprodukte auch sehr, sehr hoch. Also es scheint mir hier schwierig zu sein, das monokausal auf einen Grund zu bringen, sondern mir scheint es so zu sein, dass England sehr viel richtig gemacht hat in der Tabakkontrolle und dass es deshalb die Zahlen niedrig sind.
Lassen Sie uns zum Schluss unserer Diskussion kommen. Ihnen beiden ist ja dran gelegen, Rauchern bei Ausstieg zu helfen. Und das geht natürlich noch besser, wenn Sie sich beide auch zusammentun. Herr Kurz, in welchen Fragen, in welchen Punkten würden Sie Herrn Hanewinkel gerne als Verbündeten gewinnen?
Also, dass wir auf jeden Fall nicht kommunizieren sollten, dass E-Zigaretten risikofrei sind, dass auf jeden Fall weitere Forschung nötig ist, auf jeden Fall Langzeitstudien, um zu gucken, wie die Effekte sind von diesen Geräten auf die Gesundheit der Nutzer und ja, dass wir auf jeden Fall erwachsene Raucher, aber auch Jugendliche vernünftig aufklären über diese Produkte.
Und umgekehrt, Herr Hanewinkel, in welchen Fragen würden Sie Herrn Kotz gerne als Verbündeten gewinnen?
Ja, also Herr Kotz leitet ja eine ganz, ganz wichtige Studie, die uns Basisinformationen über das Rauchen, über die E-Zigarettennutzung, über die Shisha-Nutzung in der Bevölkerung gibt. Das macht er ganz hervorragend. Das ist wie Honig für mich. Ich kann aus diesen Informationen also wirklich die sehr gut verwerten. Und ich würde mich freuen, wenn das eben weitergehen würde. Ich finde es aber auch insgesamt gut, dass wir trotz unterschiedlicher Auffassung hier so eine schöne Debattenkultur haben. Also wir verfolgen ja beide das gleiche Ziel. Wir möchten, dass möglichst wenig Personen in Deutschland rauchen.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen beiden, bei Rainer Hanewinkel, Professor für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie an der Universität in Kiel und bei Daniel Kotz, Professor für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Suchtforschung und klinische Epidemiologie am Uniklinikum in Düsseldorf. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Im Studio war Carsten Schröder.